Die heutige Folge von SoTech Deutschland wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen, zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiaq Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
Also Deutschland sitzt im Moment zu Hause und renoviert. Das ist unfassbar. Ich glaube, das geht uns genauso wie den meisten Digitalangeboten. Wir werden echt überrannt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier, sotechdeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute ist unser Gast virtuell zugeschaltet, Claudia Frese, CEO von MyHammer. Hallo Claudia.
Hallo ihr zwei.
Schön, dass du da bist. Ich stell dich kurz vor. Du kommst auch aus Köln, wo wir gerade sitzen. Also
ja.
Habe ich gelesen. Hast hier in Köln studiert und in Berlin unter anderem Volkswirtschaft und Geschichte. Du warst 7 Jahre bei eBay. Bist du seit 2014 CEO von MyHammer, also dem Online-Portal für Handwerker. Und bist jetzt wirklich schon lange im Internetgeschäft unterwegs, also schon über 20 Jahre hast dich mit Plattformentwicklung, Marketing und so weiter beschäftigt und warst ja wirklich so ein Early Bird, könnte man sagen. Was hat dich so an dem Thema fasziniert?
Also in den späten 90ern waren das vor allem die großen Chancen, die sich auftaten. Also ich habe Mitte der 90er zum ersten Mal angefangen, digital zu kommunizieren. Da ging das los mit E-Mail und Chats und so weiter. Und ich weiß noch, die ersten Prognosen waren sowas wie, oh, irgendwann mal werden 10% der Bevölkerung einen Internetanschluss haben. Und wir werden wahrscheinlich keine Autos im Internet kaufen, aber auf jeden Fall Bücher. Und 5 Jahre später habe ich dann mein erstes Auto im Internet verkauft.
Ja,
ich fand es einfach von Anfang an wahnsinnig spannend.
Kannst du noch was über den weiteren Werdegang, was hat dich so inzwischen weiter so beschäftigt? Also warst du selber auch technisch dann so interessiert oder hat dich einfach dieses Medium fasziniert und die Möglichkeiten, die sich da ergeben haben?
Also beides. Ich habe insbesondere bei eBay relativ technisch gearbeitet. Ich glaube, das ist so ein Prozess gewesen. Ich kam von ganz weit außen. Ich hatte von gar nichts eine Ahnung, habe mich dann langsam in die Themen eingearbeitet. Das konnte man ja auch nicht studieren am Anfang. Das musste man sich selber beibringen. Und bin eigentlich mit jeder Rolle, die ich hatte, immer ein bisschen näher an die Technik rangerückt, weil ich gemerkt habe, dass wenn man sich mit Plattformen beschäftigt, dass man eben, wenn man kein technisches Verständnis hat, dann kommt man nicht sehr weit. Und Plattformentwicklung ist immer noch ja eigentlich der größte Hebel, den man auch hat, um solche Geschäfte aufzubauen und voranzutreiben. Das habe ich auch tatsächlich ein paar Jahre gemacht. Ich war Produktmanagement, habe durchaus auch recht technische Themen da gemacht und mich dann irgendwann nach, weiß nicht, 10 Jahren oder so wieder rausbewegt und bin dann irgendwie wieder strategischer geworden und habe mich mit Internationalisierung beschäftigt und mit Strategie und mit, naja, was man halt alles so macht, wenn man so ein bisschen übergreifender arbeitet. Aber das ist so ein Prozess gewesen, ja.
Kann Deutschland Plattformen? Also wir sagen ja immer, so Plattformökonomie haben wir so ein bisschen verschlafen, schauen irgendwie auf das große Amazon und wie sie alle heißen aus den USA oder auch China. Können wir das? Haben wir das so verpennt? Obwohl die Chancen ja da waren, wenn es Leute wie dich gab, die schon so früh eigentlich in der Richtung unterwegs waren.
Ja, ich glaube, wir haben zu lange gebraucht. Also ich glaube schon, dass wir mittlerweile kollektiv eine ziemlich große Kapazität für Innovation und Entwicklung aufgebaut haben. Es gibt ja auch extrem spannende, sehr, sehr erfolgreiche deutsche Beispiele. Also ich meine, muss nur Zalando sagen. Die sind aber allerdings auch erst 2008, glaube ich, an den Start gegangen. Das ist im Prinzip 10 Jahre zu spät gewesen. Für Kleidung war das noch okay, aber für Consumer Goods, kleinere Sachen, Buch, war das sicher definitiv zu spät. Und die ersten Versuche, die es gab, gerade auf diesen, sagen wir mal, niedrigpreisigen, sehr klar katalogisierbaren Konsumgütern. Also Bücher sind ja so ein bisschen das beste Beispiel, weil super katalogisierbar, der Preis ist klar, sind eindeutig identifizierbar und können auch nicht kaputt gehen, wenn man sie verschickt. Ne? Also da hat keiner Angst, irgendwie das zu bestellen. Da gab es auch in den späten 90ern deutsche Modelle, die genau das Gleiche versucht haben zu machen, aber die waren nicht schnell genug, nicht gut genug, muss man einfach sagen, nicht gut genug finanziert, sicherlich auch, und haben einfach nicht gewonnen gegen die amerikanische Konkurrenz. Und ich glaube, alles, was früh dran war mit der Digitalisierung, alles, was einfacher und naheliegender war, da haben unsere deutschen Versuche einfach nicht bestehen können gegen eine Konkurrenz, die zu dem Zeitpunkt einfach schneller und auch, muss man sagen, ein bisschen besser war.
Hat da die Krise des neuen Marktes damals dann vielleicht auch zu doll eingeschlagen bei uns, weil viele dieser Projekte...
Nein, ich glaube, der neue Markt hatte damit relativ wenig zu tun.
Okay.
Ich glaube, dass das war ein ganz anderes strukturelles Problem und die ernst gemeinten Versuche, den großen amerikanischen Konsumerplattformen was entgegenzusetzen, waren ja auch keine Startups. Also die waren nicht irgendwie mit 1-2 Millionen Venture Capital gefundet oder irgend sowas, sondern die kamen aus den großen Medienkonzernen. Und ich glaube, da war es eher so, dass unser ökonomisches Denken aus den 80ern und 90ern, was vielleicht noch ein bisschen langsamer und auch sicherlich sehr viel sicherheitsorientierter war, mit den schon sehr früh, sehr schnell und eben auch sehr tief gefundeten großen amerikanischen Ventures nicht mithalten konnte.
MyHammer wird jetzt 15 Jahre alt. Lange Zeit für ein Internetunternehmen, sage ich mal jetzt so, und eine Plattform. Was hat sich denn geändert in der Zeit? Also wenn man sagen, wie hat es am Anfang sicher viel probieren und machen und jetzt professionell hoch drei oder?
Ja, absolut. Ich meine, MyHammer ist es ja so eine Plattform, sag ich mal, die ist so mittelgroß, ne? Also wir sind eben kein großer, ganz großer Spieler, aber wir sind in unserem Markt sicherlich der größte Spieler und für das, was wir machen, sind wir auch schon wirklich sehr etabliert mittlerweile. In 15 Jahren, das ist so ein bisschen wie mit dem Kölner Dom, ne? Man fängt an der einen Seite anzubauen, baut einmal in die Runde und dann fängt man wieder an, wenn man rum ist. Ne? Also ich würde mal denken, wir haben die Plattform inzwischen, ich weiß nicht, 5-mal gebaut und damit meine ich wirklich jeden einzelnen Stein daran und manche doch mehr. Ne? Die wichtigen Teile, da fasst man ja doch öfter mal an. Und da hat sich wirklich einfach alles verändert. Also ich glaube, es gibt keinen einzigen Teil der Plattform, der nicht in der Zwischenzeit mal fundamental verändert worden ist. Das Geschäftsmodell sowieso, das Look and Feel, das Branding, das Design. In den Jahren so 2011, 12, 13, die ganze mobile Revolution. Mittlerweile ist unser Traffic zu, weiß ich nicht, 70% auf Smartphones. Das war vor 15 Jahren noch nicht der Fall, ist ja klar. Die Service-Technologie, die Datenbanken, die Art, wie wir Algorithmen verwenden, alles. Da hat sich alles verändert.
Was ist denn schwieriger? Also ich meine, du warst jetzt nicht von Anfang an dabei, aber war es schwieriger, die Kunden zu kriegen oder die Handwerker, die das gesagt haben, okay, ich gehe auf so eine Plattform?
In Deutschland ganz sicher die Handwerker. das ist ja, das wissen viele Leute nicht, in Deutschland ein recht regulierter Markt. Und MyHammer ist am Anfang, glaube ich, ziemlich blauäugig da reingegangen und auch ohne die Regularien groß zu beachten, hat dafür seinerzeit ziemlich einen auf die Nase gekriegt. Auch berechtigt. Also weil einfach Dinge nicht gut liefen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt eben Gesetze, es gibt die Handwerksordnung, da muss man sich dran halten, das haben sie nicht getan. Das haben sie dann in den Jahren 2009, 2010 nachgeholt. Aber jetzt und eben auch unter Berücksichtigung aller regulatorischen Vorgaben ist das ein Markt, der sehr eng ist. Und das muss man ja gar nicht weit für gucken. Da guckt man einmal in die Zeitung und sieht man, oh Gott, Handwerkermangel, alle sind auf 3 Monate ausgebucht. Das ist auch so. Und das macht diese Seite des Marktes natürlich viel länger.
Wenn ich ganz kurz noch, du hast es gerade schon so gesagt, dass am Anfang ein paar Fehler passiert sind, die auch wirklich lange haften geblieben sind. Ich habe heute noch mal so einen Podcast gehört, den habt ihr vor 2 Jahren oder so aufgenommen. Und da war dieses Preisdumping am Anfang und solche Themen auch noch mal präsent. Und das ist ja dann auch schon lange her gewesen. Wie schafft man es dann, das aus den Köpfen zu kriegen? Weil wie schafft man es dann, so ein Image wieder zu wandeln?
Ich glaube, es ist einfach, steter Tropfen hüllt den Stein. Steter Tropfen hüllt den Stein und auch nichts verstecken. Also seit ich in einem Unternehmen bin, das sind jetzt 7 Jahre, ganz sicher nicht, aber ich glaube auch durch meine Vorgänger nicht, wir haben nie ein Hehl draus gemacht, dass wir gelernt haben und dass Dinge, die ganz am Anfang mal versucht worden sind, vielleicht nicht ideal waren. Das ganze Thema Rückwärtsauktion, das hängt immer noch in vielen Köpfen. Wir hören es tatsächlich manchmal noch. Das haben wir genau ein Jahr gemacht, ein Jahr von 15. Hätte man mich damals gefragt, was man nicht getan hat, weil ich war ja gar nicht bei MyHammer, sondern bei eBay, dann hätte ich von Anfang an gesagt, nee, lass das mal, das ist keine gute Idee. Weil wenn das eine gute Idee wäre, dann hätte jemand anders das vielleicht auch schon mal gemacht. Und ich glaube auch nach wie vor, das war keine gute Idee. Hat aber, muss man sagen, den Effekt gehabt, dass die Plattform ganz schnell ganz bekannt wurde. Und bei aller Kritik und auch allem Image-Schaden, den wir da erlitten haben zu der Zeit, muss man eben auch sagen, viel von dem Rückenwind, den wir heute haben, mit einer wirklich, wirklich hohen Markenbekanntheit, relativ dazu, dass wir eben immer noch eine kleine Nischenplattform sind, das wäre auch nicht passiert, wenn nicht am Anfang die Leute so, wenn ich es euphemistisch ausdrücken würde, würde ich sagen, mutig. Wenn ich es ehrlich sagen würde, würde ich sagen, halsbrecherisch unterwegs waren. Aber ja, also alles hat so seine guten und schlechten Seiten.
Ja, MyHammer ist ja auch ein schöner Name, sozusagen. Wie wichtig ist denn, dass die Handwerker selbst irgendwie digitalisiert oder sagen wir mal digital unterwegs sind, eine Homepage haben oder nicht? Ist das wichtig für dieses Angebot oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
Also, dass die selber eine Homepage haben, das ist uns eigentlich egal. Wenn die eine haben, dann können die natürlich verlinken. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ja, sage ich mal, das ist nichts Neues. Es ist alle Plattformideen, die irgendwie versuchen, kleine Gewerbetreibende zu bündeln, tun das ja, um Traffic zu kanalisieren. Und bloß weil ich jetzt irgendwo mir mit einem Homepage-Baukasten eine Homepage zusammenschustere, kriege ich ja keinen Traffic. Das weiß ja auch jeder. Ne? Und da kann ich anfangen, irgendwie so punktuell mal bei Google Keywords zu buchen, aber das bringt auch nicht so schrecklich viel. Und eigentlich finden mich immer nur die Leute, die mich eh schon kennen, meine Bestandskunden, oder die Leute, die halt wissen, ah, der ist am Ort und der heißt so und so und jetzt gucke ich mal die Telefonnummer nach. Aber das ist nicht wirklich Neugeschäft. Ich glaube schon, dass gerade für KMUs Plattformgeschäfte eine Riesenchance sind, um Reichweiten zu erzielen, die sie nicht erzielen könnten, wenn sie es komplett allein machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Spezialisierung im Online-Marketing, die wir ja haben, ist unsere Kernkompetenz, die kann eben ein Handwerksbetrieb nicht mal eben nebenbei lernen. Da haben wir gar keine Zeit zu und ehrlicherweise auch selten Lust. Also es gibt da so ein paar Ausnahmen. Es gibt so ein paar ganz umtriebige Online-Handwerker. Aber das sind Einzelfälle in einem großen, großen Pool von Leuten, die sagen, ach nee, da kaufe ich mir lieber eine Präsenz bei MyHammer, das ist auch gut. Also insofern, ich glaube, wir sind eher so, wie sagt man vielleicht, wir helfen den Leuten, ins Internet zu kommen.
Gut, das eine ist ja dieses Online-Marketing und ins Internet kommen. Das andere ist ja die Digitalisierung vielleicht an sich im Betrieb. Hast du da ja bestimmt auch einen guten Einblick. Ist der Handwerker von heute mit Tablet unterwegs und sagt ihm dann im besten Fall eine KI, ist es besser, wenn du Kunde C vor B machst, weil dann ist der Weg kürzer und du hast dann eine Viertelstunde mehr Zeit oder sowas? Gibt es sowas
schon? Die sind relativ spät dran, würde ich sagen. Also Digitalisierung im Handwerk hat sicherlich 10 Jahre nach Buch stattgefunden, mindestens. Aber die findet definitiv statt. Also die eigene Webseite oder die eigene Facebook-Präsenz, Mitarbeiter mit Handys oder Tablets auszustatten, das hat alles stattgefunden. Handwerk an sich ist halt Handwerk, also im wahrsten Sinne des Wortes, da wird mit den Händen gearbeitet und das ist eine faktische Dienstleistung. Die kannst du nur sehr begrenzt digitalisieren. Da gibt es natürlich Messinstrumente und es gibt irgendwie Aufmalstools und all solche Dinge. Und man kann so ein bisschen Prozessabläufe optimieren zwischen den Mitarbeitern, also sowas wie Fahrtstrecken optimieren und so weiter. So entlang der typischen Wertschöpfungskette von so einem kleinen Betrieb. Ne? Auftragsakquise, Auftragsplanung, Abwicklung und dann irgendwann Rechnungsstellung. Gibt es so ein paar Punkte, an denen man sich ja ansetzen kann. Wir besetzen so den vorderen Teil davon, eben den Auftragsakquise-Teil. Aber es gibt natürlich auch Portale oder Startups, die sich eher weiter hinten ansiedeln, die genauso diesen, wie plane ich meine Mitarbeiter, wie mache ich eine digitale Bauakte, wie koordiniere ich die Kommunikation, wie digitalisiere ich meine Abrechnungssysteme, wie kann ich vielleicht meinen Einkauf digitalisieren. Das sind Sachen, die entwickeln sich jetzt gerade erst. Das läuft häufig unter diesem PropTech-Dach, also Startups, die jetzt so in den letzten 3, 4, 5 Jahren entstanden sind und die anfangen, diese Dinge zu etablieren, ist allerdings, muss man sagen, echt ein dickes Brett. Da hat sich jetzt noch niemand wirklich hervorgetan, wo ich sagen würde, super, also die Firma wird auf jeden Fall groß und das ist es jetzt und es ist sehr fragmentiert.
Wenn ich jetzt so einige unserer vorhergehenden Gäste interpretieren würde, würde ich sagen, wir müssen groß denken, immer ganz groß denken. Da hätte ich jetzt gesagt, das wäre doch für euch was, euer Business dahingehend zu erweitern, ein vollumfassendes Paket, also dem Handwerker auch das zu bieten, also von mir aus irgendwann ein anderes Startup zu übernehmen, dass das bieten kann, auch noch die Prozessabläufe zu verbessern. Wäre das für euch, euer Business zu erweitern in der Richtung?
Das habe ich tatsächlich, ich glaube, so vor 4 Jahren ungefähr mal in eine Strategie reingeschrieben. Und tatsächlich sind wir seitdem nicht dazu gekommen, das zu tun. Also ja, das ist natürlich eine Idee, die sehr naheliegend ist und über die wir auch immer wieder nachdenken und wie wir auch schon Pläne ehrlicherweise in der Schublade haben. Aber bislang ist es so, dass wir in dem Kerngebiet, wo wir unterwegs sind, also wirklich Auftragsakquise zu machen, noch lange nicht alles getan haben, was wir gerne tun wollen. Und am Ende des Tages hat man nur so viel Zeit und dann fokussieren wir uns lieber auf das, was wir schon können, als Dinge dazu zu bauen, von denen wir gar nicht so wirklich Ahnung haben.
Wenn ich kurz noch da anfläche, ist es denn aber zumindest in eurem Bereich schon bei manchen so weit, dass sie sagen, ich spare mir die Akquise, weil ich habe ja MyHammer und die bieten mir fast mein ganzes Portfolio, was ich brauche und ich spare mir jetzt das Sekretariat oder die Akquise-Menschen, die sich da im Backoffice kümmern. Gibt es das schon oder ist das noch zu weit gedacht?
Nö, da gibt's welche. Also die Bandbreite ist total groß. Also es gibt tatsächlich Leute, die beziehen, weiß ich nicht, 60-80% von ihrem Auftragsvolumen über die Plattform und sind damit happy und bauen damit auch ihr Geschäft auf. Da gibt's Kunden, wir haben tatsächlich Kunden, die sind seit 15 Jahren dabei. Wir haben auch Kunden, die sind seit 5 Jahren dabei, die machen das. Und dann gibt's Leute, die einfach nur eine digitale Präsenz wollen und ab und zu mal eine Lücke füllen. Und das ist ja auch das Tolle, finde ich, an der Plattform, dass man so diese Liquidität eigentlich herstellen kann über die Masse an Leuten. Und jeder kann sich so ein bisschen rauspicken, was für ihn oder sie gerade richtig ist. Also da gibt es ja, gibt's eigentlich jede Nutzungsvariante.
Corona hat jetzt ein bisschen was durcheinander gewirbelt, aber normal waren ja Handwerker wirklich so Mangelware und man musste Wochen oder Monate teilweise drauf warten. Ist das für euch dann, was hat das für euch für einen Effekt? Habt ihr dann noch mehr Ansturm oder wie profitiert ihr von diesem Mangelzustand?
Ja, also man muss wirklich beide Marktplatzseiten unterschiedlich betrachten. Also auf der Konsumentenseite kann man ja echt sagen, also Deutschland sitzt im Moment zu Hause und renoviert. Das ist unfassbar. Ich glaube, das geht uns genauso wie den meisten Digitalangeboten. Wir werden echt überrannt. Also wir hatten jetzt im Mai, ich weiß nicht, 50% Wachstum gegenüber Vorjahr. Das hatten wir noch nie. Und das mit ganz runtergefahrenen Marketingkosten, muss man auch sagen. Wir sind ja alle sehr sparsam im Moment. Also der gemeine Deutsche sitzt im Moment mit dem Handy auf dem Sofa, guckt die Risse in seiner Wand an und sagt, oh ja, das mache ich jetzt mal, jetzt habe ich ja Zeit. Oder seinen Garten oder die Böden im Arbeitszimmer oder den Dachausbau oder den Carport, den ich schon immer wollte. Also es sind wirklich diese ganze Bandbreite von Hausrenovierung. Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele Leute nicht in Urlaub fahren und das Geld, was sie sonst für einen Familienurlaub ausgegeben hätten, jetzt irgendwie in Grund und Boden investieren. Also das sehen wir total, ganz stark. Kleines Problem, bei den Handwerkern kommt das so noch nicht an. Nicht, dass die nicht langsam anfangen zu spüren, dass die Baukonjunktur nachlässt, das tun sie. Insbesondere bei den gewerblichen Aufträgen höre ich von Kunden, dass die eher abarbeiten, aber dass nicht viel Neugeschäft passiert. So ein normaler Betrieb plant immer so 10-12 Wochen im Voraus, also ein größerer Betrieb. Und da werden jetzt die Bücher langsam leerer, ne? Weil Corona ist ja jetzt ungefähr 2-2,5 Monate. Also langsam kommen die an den Punkt, wo sie wieder akquirieren müssen und wo sozusagen die Bücher... Aber wir sind da noch nicht. Also die waren bei einer Auslastung von 120% und sind jetzt bei 95%, was immer noch ziemlich ausgelastet ist. Wie sich das entwickeln wird im Laufe der nächsten Monate, ist ehrlich gesagt schwer zu sagen, weil natürlich eben die Nachfrage von den Privathaushalten total hoch ist. Und weil Handwerker ja von der Corona-Krise erstmal nicht direkt betroffen waren. Die durften die ganze Zeit arbeiten. Es gab also keinen Lockdown. Und wie sich das sozusagen im Gesamtmarkt auswirken wird, mag ich im Moment noch nicht so richtig zu orakeln. Es kommt ein bisschen drauf an, wie es weitergeht.
Gibt es denn da in diesem Punkt wie die Handwerker reagieren. Gibt es da Unterschiede zwischen Stadt und Land? Also ich kann mir vorstellen, Mangelware in der Stadt, mehr Konkurrenz, also mehr Möglichkeiten. Auf dem Land könnte man meinen, man kennt sich, man nimmt immer den gleichen Handwerker und da ist dann schwerer ranzukommen. Gibt es da diesen Unterschied auch in der Umsetzung?
Auf jeden Fall. Das ist so, ich glaube, das ist auch wieder symptomatisch für Digitalisierung in Deutschland insgesamt. Ne? Die findet in der Stadt zuerst statt und bewegt sich dann langsam auch ins Land. Also Nutzung insgesamt über die Breite ist in den Städten intensiver. Also wenn man jetzt mal runterbricht, Nutzung pro Bevölkerung, dann ist es ganz klar intensiver in der Stadt. Was die Liquiditäten angeht, macht es relativ wenig Unterschied, weil natürlich die Handwerksbetriebe auch aus den Städten rausfahren. Und in Deutschland ist es ja nirgendwo weit zur nächsten Stadt. Und es gibt auch verschiedene Gewerke, wo die Fahrtwege sowieso weiter sind. Also wo ein Betrieb für einen guten Auftrag auch mal 100 Kilometer fährt oder so. Da sehen wir jetzt keine Riesenunterschiede. Es sei denn, wir reden über hochregulierte, also meisterpflichtige Gewerke, wo es sowieso Knappheit gibt. Ne? Die sind in der Stadt auch schon richtig knapp, aber die sind dann auf dem Land noch knapper.
Woran verdient ihr? Also einmal zahlen die Handwerker, glaube ich, eine Gebühr. Was zahlen die Kunden?
Oder? Die Kunden zahlen nichts.
Okay. Und noch Werbeeinnahmen habt ihr auch oder macht ihr das gar nicht?
Entschuldigung?
Werbeeinnahmen auch? Macht man da so eine Mischung? Oder?
Ja, wir haben auch ein paar Vermarktungsflecken, sag ich mal. Mhm. Also wir vermarkten unsere Newsletter und auch ein paar Platzierungen auf dem Portal, aber das nehmen wir mit, es ist aber relativ zum Transaktionsgeschäft ist das vernachlässigbar.
Was habt ihr vor, einen weiteren Ausbau der Plattform? Wir sprachen ja vorhin schon über Aspekte, aber da sagst du, ist ja noch weit weg. So nach dem Motto, was gibt es jetzt akut? Also wo könnt ihr da wachsen weiter oder euch verbreitern? Man will ja immer weiter, immer größer, immer schneller.
Zählt das ja auch bei euch? Also Wachstum ist natürlich immer schön, aber wir sind natürlich insgesamt von der Marktdurchdringung immer noch so klein, dass es für uns, also wir müssen gar nicht schrecklich viel andere Dinge machen. Wir können in dem, was wir tun, noch unheimlich viel wachsen. Das nicht, heißt nicht, dass wir nicht Ideen haben und Innovationen und so weiter. Ein Bereich, der uns total umtreibt, ist genau dieser regulierte Bereich, von dem ich eben sprach. Was macht Regulierung? Regulierung verknappt. Das sehen wir auch ganz klar. Also je höher die Qualifikationsanforderungen an einen Betrieb sind, umso weniger davon gibt's. Und jetzt mit Nachwuchskräftemangel und so weiter wird es noch mal schwieriger. Und übrigens, wir haben gerade die Meisterpflicht verschärft in Deutschland. Insofern wird es noch schwieriger oder noch in mehr Gewerken schwieriger werden in den nächsten Jahren. Also machen wir uns sehr stark Gedanken über alternative Modelle oder Dinge, wie wir die Plattform betreiben können, um genau diese Lücken besser auszugleichen. Da gibt's dann ganz unterschiedliche Ansätze. Wir denken auch, dieses Handwerk ist ja so ein wahnsinnig breites Feld. Ne? Da gibt es also Ein-Mann-Betriebe, es gibt auch 50-Mann-Betriebe, es gibt hochregulierte und ganz deregulierte Bereiche und es gibt Sachen, die sind sehr kapitalintensiv. Also zum Beispiel Terrassenbau, da muss man erstmal für ein paar tausend Euro Holz einkaufen. Das ist ein ganz anderes Geschäft, als wenn Sie jetzt irgendwie Fenster putzen, wo Sie eigentlich nichts brauchen außer einem Putzer. Ne? Das, also dienstleistungsintensivere versus materialintensivere Gewerke. Und entlang dieser Dinge kann man sich natürlich ganz viele Innovationen ausdenken. Da gibt es, wie gesagt, eine volle Schublade mit Ideen. Am Ende ist es immer ein bisschen die Frage, was man davon wirklich angehen kann und wo wir sagen, ach nee, jetzt machen wir mal lieber das, was wir schon können.
Jetzt ist es ja so, seit circa 2-3 Jahren würde ich jetzt gefühlt mal sagen, dass so das Thema Frauen in der Digitalwelt, Tech-Szene, Frauen in Netzwerken und so weiter wieder mehr in den Vordergrund kommt, was ja auch gut ist. Und jetzt bist du ja nun jemand, der schon sehr lange in diesem Tech-Bereich unterwegs bist und dann, Achtung, Klischee, als Frau darf ich das sagen, dann auch noch bei so einem Handwerksding. Wie hat sich das so entwickelt in der Zeit, also in diesen 20 Jahren, wenn wir jetzt mal auf die 20 Jahre schauen? Wie viele Frauen hast du kommen und gehen sehen, ohne jetzt eine genaue Zahl zu nennen, beziehungsweise werden es mehr? Siehst du da eine positive Entwicklung?
Also eine Entwicklung weiß ich nicht so genau. Ich nehme es auch so wahr, dass das Thema mehr diskutiert wird. Und ich glaube, es gibt halt Also es gibt halt so ein paar, soll ich sagen, so ganz tolle Leuchtturmfrauen in Deutschland, die man dann eben auch gerne nimmt und zitiert und anguckt. Und das ist super, weil das sind Rollenvorbilder. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man Rollenvorbilder hat. Aber wenn ich mir anschauen würde, wie viel Prozent der Informatikstudentinnen, also Studentinnen sind eigentlich weiblich, ich würde mal raten, dass sich da wenig getan hat. Ich weiß es nicht. Es ist, also ich habe mir die Frage so ehrlich gesagt tatsächlich auch noch nie gestellt. Aber,
nee, aber es ist ja so ein
Gefühl,
wenn man
irgendwie unterwegs ist. Ich würde mal vermuten, dass sich da nicht so allzu viel getan hat.
Würdest du dafür plädieren, mehr zu tun dafür, auch aktiv, also wie Frauenquote oder ähnliches, dass wir da weiter
Klar.
vorangehen?
Ja, also ich glaube, das habe ich auch schon allenthalben kundgetan. Also ich bin auch eine von denjenigen, die immer sagt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Förderung von Frauen in den technischen Ausbildungs- und Studiengängen. Wir brauchen definitiv mehr Informatikerinnen, mehr Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Wir brauchen mehr Handwerkerinnen. Hey, übrigens auch da haben wir ja gerade in den technischen Handwerksberufen, die super exzellente Berufsaussichten haben, total gesucht sind, gibt es ganz wenig Frauen. Dachdeckerinnen, Elektrikerinnen, ne? SHK-lerinnen, also die gibt es nicht so viele und wir versuchen immer, auch für Mayhemer, aber ich auch persönlich, da diejenigen, die wir so finden und gut finden, auch wirklich zu protegieren in Social Media und so weiter. Aber ich bin auch sicher sehr, sagen wir mal, offen in meiner Meinung, dass ich denke, jetzt, wenn ich mich nicht als Frau in Tech sehe, sondern eher als Frau im Management, und ich denke, ich bin so ein bisschen beides, na klar brauchen wir eine Quote. Von alleine tut sich da nichts. Ne?
Du hast Mayhemer gerade schon angesprochen. Wie viele Frauen habt ihr denn?
Also insgesamt im Unternehmen würde ich sagen, wir sind leicht mehr Männer als Frauen. Wahrscheinlich so 55-45, würde ich sagen, von den Prozenten her. Und im Management sind wir 50-50, weil wir sind zwei Vorstände, ein Mann, eine Frau. Wenn ich das weitere Management allerdings sehe, dann muss ich sagen, sind wir eher so 25-75. Also außer mir gibt es im engsten Managementkreis tatsächlich noch eine andere Frau. Ja, es gibt, naja, gut, wenn man das ein bisschen breiter zieht, dann sind es wahrscheinlich 30%, aber viel mehr werden es nicht sein. Ich weiß es ehrlich gesagt auch wieder gerade nicht. Aber ja. Können wir noch mehr tun, definitiv.
Müsste man dann bei euch Ahnung haben von Handwerk, um bei euch zu arbeiten? Nö, ne?
Nö. Das kommt sehr auf den Bereich an. Ne? Also wenn man im Kundendienst arbeitet oder im Sales, dann muss man sie sich schon so ein bisschen anarbeiten. Da helfen wir aber auch. Also das ist jetzt keine Einstiegsvoraussetzung. In den anderen Bereichen, nö, das, was man wissen muss, das lernt man dann.
Du hast gerade eben in einer der vorherigen Antworten schon mal von Fachkräftemangel gesprochen. Ist das das, was ihr in eurem Bereich auch ganz stark spürt? Und wenn ja, wo kriegt ihr eure Leute her? Dann viel aus dem Ausland oder wie divers seid ihr da aufgestellt oder wie international?
Ja klar, also im Tech-Bereich ist Recruiting mittlerweile eigentlich nur noch im Ausland. Also wir würden natürlich wahnsinnig gerne auch nochmal wieder Kollegen aus Deutschland einstellen. Die gibt es aber de facto fast nicht. Insofern, wenn ich jetzt über Daumen nachdenke, die letzten, weiß ich nicht, 8 oder 10 Entwickler, die wir so eingestellt haben, waren eigentlich alle aus dem Ausland, wahrscheinlich aus dem nicht-europäischen Ausland. Also es ist global, ganz klar. Und stimmt nicht ganz, wenn man die Russen mitzählt. Die würde ich jetzt noch als Europäer mit eingemeint. Aber in allen anderen Bereichen ist es eigentlich ganz entspannt. Also ich sage mal, Digitalfachleute, da gibt es auch in Berlin natürlich eine wirklich riesengroße Szene mittlerweile, gibt es sehr viele sehr erfahrene Leute. Wenn man da einen coolen Job anzubieten hat, dann kriegt man auch easy jemanden im Tech-Bereich halt nicht.
Siehst du eine Chance, wenn wir mal Plattformgedanke sagen, euer Erfolgsmodell, dass wir noch in Deutschland irgendeine Chance hätten, in anderen Bereichen auch Plattformen nach oben zu bringen, also erfolgreich zu betreiben? Also wo man ja sagen, da haben wir keine Chance, wie Google und so weiter oder Amazon, ach, da klappt sowieso nie was, sagt man immer so. Meinst du, man könnte trotzdem eine Chance haben?
Also erstens, glaube ich, muss man nicht immer, also ich persönlich fasse den Plattformbegriff auch weiter. Das müssen ja nicht nur Consumer-Plattformen sein. Sind wir in Consumer Goods und Medienplattformen noch in der Lage, eine neue dazuzubauen? Vielleicht. also das kommt so ein bisschen drauf an, in welchen Marktsegmenten vielleicht. Also vielleicht gibt es Nischen, die noch nicht belegt sind. Das kann sein. Ich glaube, aber so richtig große glaube ich eher nicht. Die sind weg. Die großen Märkte sind irgendwie durch. Ich habe gerade an Spotify gedacht als europäische Plattform, aber oder Soundcloud, ne? In den Bereichen, die nicht ganz so offensichtlich sind, wo auch gerade, glaube ich, bei uns in Europa durch die Regularien, die wir haben, wirklich eine große Chance besteht, auch große europäische Lösungen zu bauen. Vielleicht im B2B-Bereich, also wenn man jetzt über Vertikalisierung von Industrien nachdenkt. Und ich glaube auch im Regierungsbereich, also Beispiel Estland, mhm. Wenn man über E-Government nachdenkt, warum, ne, wo unsere Anforderungen einfach auch andere sind. Wir haben halt andere Datenschutzvorstellungen und andere Vorstellungen von Transparenz. Warum soll da eine große Lösung nicht entweder aus Deutschland oder aus Europa kommen?
Und oder, wenn ich hier nochmal nachhaken darf, oder wenn wir die Trends jetzt gerade sehen in der Corona-Krise, wie versucht wird, die heimischen oder die örtlichen auch, Buchhändler oder ja. Denen zu helfen, wie mühsam das für die war, per Fax oder keine Ahnung, was sie alles hier betrieben haben. Wenn da mal eine Entwicklung käme hin zu Regionalität, das wäre doch theoretisch auch noch eine Chance, weil das können die Großen garantiert nicht bieten.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe gerade auch so ein bisschen nachgedacht, weil das war so eine interessante Tendenz jetzt in der Krise auch, so das Thema Restaurants und Lieferplattformen. Denn auch also da sind wir für Europa jedenfalls mit Lokalen unterwegs, ein Lieferando, ein Lieferheld, ist das langfristig nachhaltig, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt, wenn die Krise vorbei ist. Aber im Moment muss man sagen, Respekt, ja, also die haben da was wirklich Großes schon hingestellt.
Ich glaube, das leitet ganz gut zu unserer letzten Frage hin.
Genau, wir stellen immer eine letzte Frage nach einer Schulnote für Deutschland, wie du das siehst in deinem Bereich. Und da würde ich mal sagen, Plattformökonomie oder Business in Deutschland, wie wir da aufgestellt sind.
Von 1 bis 6, also sehr gut bis ungenügend.
Ja.
Da würde ich uns mal so eine 4 plus geben. Vielleicht kriegen wir eine 3 minus hin.
Und weiter nach oben siehst du dann nicht viel mehr Möglichkeiten?
Naja, wir haben ja gerade über die Regionalität gesprochen, also ist ja Luft nach oben.
Naja, die Bereiche, die, also ich meine, das Thema Plattformregulierung ist natürlich schon eins, was mich auch umtreibt. Mhm. Und gut, wir sind jetzt im Dienstleistungsbereich, also gerade das Thema Arbeitsmarktgesetzgebung und Plattformregulierung für Dienstleistungsplattformen ist eins, wo ich mich auch selber in den politischen Diskurs immer versuche einzubringen. Da sehe ich schon das Risiko, dass über die Verschärfung der Regularien, über die gerade nachgedacht wird, letzten Endes das Potenzial für Wachstum hier bei uns schon begrenzt wird. Also wir haben da so eine Tendenz, Details überzuregulieren, ohne uns Gedanken zu machen, dass diese die Räume werden dann eben von anderen Leuten eingenommen, die die Regulierung gehen können. Und das können wir nicht als lokale Anbieter. Und gerade wenn ich über das Thema E-Government nachdenke, Fun Fact, ich hatte einen Bericht gesehen im RBB vor ein paar Wochen, wo es um Bauanträge während der Corona-Krise ging. Und da ging es eben auch um Handwerksbetrieb. Es ging um einen Gerüstbauer ganz konkret. Der sagte, ja, ich habe total viele Aufträge, aber ich kann die nicht abarbeiten, weil das Bauamt kann meine Bauanträge nicht bearbeiten. Und das liegt daran, dass es zwar ein paar tausend Mitarbeiter im Bauamt gibt, die aber während der Corona-Krise auf sowas wie 300 Internetzugänge zugreifen mussten. Und die Zahlen werden jetzt wahrscheinlich falsch sein. Aber der Punkt ist, wir haben es super geschafft, unsere Unternehmen zu virtualisieren. Wir haben es nicht so super, aber immerhin irgendwie geschafft, unsere Schulen zu virtualisieren. Was wir überhaupt nicht virtualisieren, sind unsere Behörden und unsere Ämter. Und wenn ich einen Wunsch hätte, einen magischen Fädenzauberstab, würde ich sagen, super. Also gerade E-Government, wie gesagt, ein Thema, was mir auch am Herzen liegt. Vielleicht ist das ja jetzt gerade die große Chance, hier wirklich mal einen Schub zu machen. Denn nur wenn sich Behörden und auch lokale Behörden wirklich mal nach vorne entwickeln in dem Thema, können die ja auch überhaupt verstehen, was das bedeutet konkret. Ne? Weil wie sollen uns Leute, die komplett analog arbeiten, wie sollen die verstehen, welche Regulierungen für Plattformen relevant sind? Ich verbringe immer wieder Zeit damit, die unterschiedlichen Geschäftsbereiche, Geschäftsmodelle in meinem Bereich zu erklären. Aber das ist schon schwierig. Insofern, also ich hoffe sehr, dass wir von dem Digitalisierungsschub, den wir gerade alle durchmachen, nachhaltig was haben. Das wäre schon nötig. Vielleicht kommen wir dann auf eine 3 plus, wer weiß.
Ja, ja. Genau. E-Government wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge. Ja, Claudia, genau. Friedrich, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Gerne.